Hauptmann, melde in Nachschubkommandant, steht zum Unterricht.
Danke.
Grundsätzlich verbindet man mit Hierarchien und eingebundenen Hierarchien zu sein häufig negative Konnotationen. Also, oh Gott, ich bin nur ein Rädchen in der ganzen Maschinerie und so weiter.
Es gibt manchmal das Problem, dass es keine Hierarchie gibt und dann gibt es eine übermäßig rigide Hierarchie.
Alles auf! Achtung!
Das Dilemma ist, dass aus der Tradition eigentlich immer noch in den Köpfen der Menschen der Glauben ist, es könnte eine von Gott berufene hohe Autorität eben unsere Probleme lösen. Und zugleich hat sich breit gemacht ein verständliches, tiefes Misstrauen in die Würdigkeit derer, an die man diese gottähnliche Weisheit delegiert hat.
Setzen!
In der Familie wird gelernt, wie man mit Hierarchieunterschieden umgeht.
Die Hierarchie dient dazu, auch Angst zu binden, Klarheit und Übersichtlichkeit herzustellen.
Wenn wir uns auf den Menschen beschränken, würde ich schon sagen, dass es eine Notwendigkeit ist, in Hierarchien zu leben.
Hierarchie, das kommt aus dem Griechischen und steht für heilige Ordnung oder Herrschaft.
Die Position eines Menschen innerhalb einer Rangordnung bestimmt nicht nur sein Verhalten, sondern ebenso sein Fühlen und auch sein Denken.
Mit der Herrschaft innerhalb von Gruppen beschäftigen sich die Sozialpsychologen.
Niemand ist eine Insel.
Der englische Dichter John Donne macht damit deutlich, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er lebt fast immer in irgendeiner Gruppe, die eine bestimmte Funktion und eine innere Ordnung hat. Allerdings,
Hierarchie und Hierarchie ist nicht das Gleiche. Nehmen Sie so eine Gruppe wie die Familie, da sind Hierarchien etwas anderes, als wenn ich mich jetzt in einem Arbeitskontext verstehe. Hierarchie bedeutet, unterschiedliche Ebenen können ganz konkret gelebt werden und erlebt werden. Das hängt wirklich etwas von den individuellen Zielvorstellungen ab.
Sagt der Sozialpsychologe Professor Detlef Liebmann von der Freien Universität Berlin. Ob es sich um eine simple und unangenehme Hackordnung handelt oder um komplexe Strukturen, zeige sich besonders an der Art der Kommunikation.
Wer redet mit wem? Man könnte sagen, horizontal redet man noch miteinander, vertikal empfängt man bloß Informationen, kann keine zurückgeben. Also sagen wir, die Anzahl der Hierarchieebenen ist das Entscheidende. Wie komme ich überhaupt an Informationen über die gesamte Struktur? Das ist in der Familie leichter. Während in einer Organisation, da bin ich also in einem bedeutend stärkeren Maße abhängig und von wichtigen Dingen abgeschnitten.
In seinem Leben ist jedes Individuum Teil verschiedener Gruppen und hat in den jeweiligen Hierarchien auch unterschiedliche Positionen. In Familie, Schule, Ausbildung und Beruf andere als in Freizeitgruppen wie Jugendgang, Freundeskreis, Verein oder Gemeinde. Professor Detlef Liebmann.
Es gibt mit Sicherheit die Personen, die im Kaninchenzüchter- oder im Schrebergartenverein den Vorstand machen und sehr viel bestimmen können, während sie also in einem Arbeitsumfeld, in einer Ebene agieren müssen, wo sie sehr, sehr viele Leute hierarchisch vor sich haben. Das kann sehr stark häufig zu Konflikten führen. Es kann aber auch eine Katalysatorfunktion dahingehend haben, dass ich sage, okay, 8 Stunden, 5 Tage lang die Woche werde ich getreten. Jetzt kann ich mal zeigen, was Macht eigentlich bedeutet. Oder ich kann sagen, es gibt auch einen anderen Führungsstil. Es gibt Personen, die sowohl hierarchisch sehr gerne in bestimmten Bereichen oben sich wiederfinden möchten, aber in anderen Bereichen auch sehr gut zurückstecken können.
Das Kind bequemt sich meist mit Ergebung unter die Autorität der Eltern. Der Knabe sträubt sich dagegen, der Jüngling entflieht ihr und der Mann lässt sie wieder gelten.
Schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Führen und Folgen erlebt der Mensch von Geburt an, in der Familie. Aber auch hier gibt es Unterschiede.
Der älteste Sohn, der Erbe, hatte lange eine Art Vormachtstellung in der Familie.
Ein Kind, das sowohl ein älteres als auch ein jüngeres Geschwister hat, hat oft eine schwierige Sandwich-Position.
Und nichts dauert ewig. Anders als noch vor 50 Jahren ist der Vater nicht mehr unbedingt der Ernährer der Familie.
Und? Es kommt auf den Erziehungsstil an, betont der Gießener Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth.
Jedenfalls ist es so, dass in der Familie eigentlich die erste Erfahrung mit Hierarchie und mit dem Gefälle zwischen unterschiedlichen Positionen gemacht wird. Ein autoritärer Vater oder eine sehr mächtige Mutter, das hat natürlich einen Einfluss auf das Kind und wie das Kind später Autorität und Macht erlebt und wie es selber damit umgehen kann.
Klar ist also, dass die Familie einen starken Einfluss hat auf das spätere Verhalten in Hierarchien. Gibt es aber auch quasi angeborene Eigenarten, die Personen zum Führer oder zum Untergebenen prädestinieren? Der Psychologe Detlef Liebmann stellt sich diese Frage auch.
Ist es so, dass eine bestimmte Persönlichkeit automatisch in hierarchisch höheren Ebenen landet und dementsprechend dann auch die Verhaltensweisen zeigt? Oder ist es so, dass sich bestimmte Verhaltensweisen erst herausbilden, wenn man in bestimmten Positionen ist? Also die Frage, die kann man nicht hundertprozentig beantworten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass alles so einen Beitrag dazu liefert, ist das partiell genetisch bedingt, ist es sozialisationsbedingt, kann man sehr häufig beobachten, dass sich Persönlichkeiten entwickeln, die sehr stark geneigt sind, in Hierarchien unterschiedliche Positionen einzunehmen.
Und diese Position in einer Gruppe lässt sich oft schon an Gestik und Mimik ablesen.
Der oder die Führende zeigt oft dominantes Verhalten, zu voller Größe aufgerichtet, laut sprechend, gestikulierend. Untergebene hingegen stehen eher gebückt, lächeln viel, reden leiser, nicken oft, sprechen zum Chef eher als zur Gruppe.
Führungsmenschen wird eine gewisse Autorität zugesprochen, manchmal auch Charisma. Zwei unterschiedliche, für hierarchisches Verhalten wichtige Eigenarten, sagt Hans-Jürgen Wirth.
Charisma ist die Ausstrahlungskraft, die eine Person hat und die auf andere motivierend und faszinierend wirkt. Charismatische Persönlichkeiten haben eine Vision einer besseren Zukunft und sie verfügen über viel Selbstvertrauen, Entschlossenheit. Und das alles fasziniert die anderen und sie üben deshalb einen Einfluss auf sie aus. Autorität ist eine soziale Position, die man einer Institution oder auch einer Person zuschreiben kann und die dann dazu führt, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten.
Rationale Autorität ist durch gesellschaftliche Rollen bestimmt, bei Eltern und Lehrern, bei Polizisten und Richtern. Die anderen erkennen solche Rechte an oder empfinden sogar Respekt. Bei erzwungener Autorität hingegen wird die höhere hierarchische Position nur aufgrund von körperlicher oder situativer Überlegenheit oder von Gewalt akzeptiert.
Für die hierarchische Struktur ebenso wichtig ist die Art der Gruppe.
Formelle Ordnungen sind gekennzeichnet durch festgelegte Rechte und Pflichten, schon äußerlich erkennbar an Titeln, Kleidung oder Abzeichen wie bei Polizei, Militär, Justiz oder auch in der Kirche. Auf der anderen Seite gibt es Ordnungen, die sich immer wieder neu bilden. Wenn dort jemand zur Führungsperson wird, müssen ihn die anderen erst einmal akzeptieren. Zum Beispiel den Anführer einer Jugendbande.
Innerhalb eines Zusammenschlusses von Menschen bestimmt oft der Gruppendruck zusätzlich das Verhalten des Einzelnen. Der Berliner Sozialpsychologe Bernhard Liebmann:
Ich habe eine bestimmte Meinung, bin in einer bestimmten Gruppe, 9 andere haben eine andere Meinung. Ich weiß sogar, dass meine Meinung die richtige ist und trotzdem ordne ich mich dem Gruppendruck unter und sage zum Schluss, ja, du hast recht. Weshalb hat das Vorteile? Es gibt Gruppenrituale, es gibt Gruppennormen. Die Gruppe übernimmt für mich Verantwortung. Ich werde als Einzelner nicht mehr herausgepickt. Ich weiß, welche Werte vorliegen. Ich kann mich abgrenzen gegen andere Gruppen. Ich habe also Feindbilder, aber in meiner Gruppe fühle ich mich zu Hause. Und von daher ist das höchstmöglichste Gefühl der sozialen Sicherheit, was ich erlangen kann.
Der französische Sozialpsychologe Gustave Le Bon hat Ende des 19. Jahrhunderts sehr große Gruppen untersucht, etwa die Bevölkerung eines Landes. Die Psychologie der Massen, so der Titel seines Werkes, zeichnet sich demnach insbesondere durch synchronisiertes Verhalten aus, in dem das Individuum untergeht. Die Menschen stecken sich laut Le Bon gewissermaßen gegenseitig mit einer Weltanschauung an, sie folgen irrational einem Führer. Aber innerhalb der Masse denken und fühlen sie einheitlich und bilden keine differenzierten hierarchischen Binnenstrukturen aus.
Die Dynamik in der Masse ist eine andere als die in kleineren Gruppen. In kleineren Gruppen kristallisiert sich früher oder später immer wieder eine starke hierarchische Struktur heraus. Bestimmte Personen wollen die Macht oder sie übernehmen die Macht, im guten oder im schlechten Sinne.
Macht ist ein zentrales Moment des gesellschaftlichen Lebens, des sozialen Lebens, aber auch des individuellen Lebens,
betont der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth.
Das psychologische Pendant zum sozialen Phänomen der Macht ist im individuellen Seelenleben der Narzissmus, also das Selbstwertgefühl, die Selbstmächtigkeit, das Gefühl, ich kann etwas bewirken. Das ist, glaube ich, in jedem Menschen angelegt. Insofern versucht jeder, seine Mitmenschen und seine Umwelt zu beeinflussen.
Macht entsteht jedoch nicht allein aus einem inneren Herrschaftswillen. Macht ist vielmehr immer die Folge eines dynamischen Wechselspiels.
Die, auf die Macht ausgeübt wird, die müssen bereit sein, sich auch dieser Macht auszusetzen, ihr sich zu fügen, sie in gewisser Weise anzuerkennen oder auch partiell abzulehnen. Dann müssen sie aber eine Gegenmacht dagegen setzen. Also insofern ist Machtausübung ein sozialer Prozess, der alle unsere Lebensbereiche prägt.
Der entscheidende Mitspieler der Macht ist also der Gehorsam oder neutraler die Gefolgschaft.
Gehorsam wird gelernt, in der Regel durch Erziehung oder durch Erfahrung. Gehorsam wird belohnt mit Liebe, mit Anerkennung, mit einem höheren Rang in der Gruppe.
Anderen zu folgen, ist in unterschiedlichen Lebensphasen und Situationen unterschiedlich sinnvoll. Innerhalb der Familienhierarchie etwa bedeutet Folgsamkeit auch Schutz und Sicherheit.
Beispielsweise, wenn Eltern ihre Kinder davon abhalten, Dinge zu tun, bei denen sie zu Schaden kommen würden, oder die Polizei, die auf Einhaltung von Verkehrsregeln achtet. Das sind gute Formen von Machtausübung.
Indessen heißt Erwachsenwerden, mitunter als Rebellion gegen die Eltern, aus der untergeordneten Position herauszutreten und ein eigenes Leben zu führen.
Doch auch im Erwachsenenleben kann Gefolgschaft viele Formen annehmen. Mitläufertum etwa. Unterordnung aus Opportunismus oder Feigheit bis hin zum sogenannten Kadavergehorsam. Gefolgschaft kann aber auch bedeuten Teamfähigkeit. Der Wille, an seinem Platz für das Ganze zu wirken, loyal und verantwortungsbewusst zu sein.
Bestes Beispiel: die Arbeitswelt.
Dieses alte Modell, es gibt den Führer, den Leiter und der trägt für alles die Verantwortung, der macht die Strategie, der macht das Controlling. Dieses alte Modell ist der postmodernen Arbeitswelt natürlich nicht mehr angemessen.
Heidi Möller, sie ist Professorin in Kassel. In der mehr oder minder freiwillig vereinbarten Gruppenordnung Arbeitswelt haben sich die hierarchischen Strukturen erheblich gewandelt, weiß auch der Berliner Sozial- und Wirtschaftspsychologe Professor Detlef Liebmann.
Es gibt das Menschenbild des ökonomischen Menschen, das wir vor 100 Jahren hatten, wo die Fließbandarbeit aufkam, wo Arbeit sehr stark unterteilt war, wo also starke Hierarchien vorhanden waren, die natürlich psychologische Funktionen hatten, der Überwachung, der Kontrolle, der Machtausübung, der Bestrafung, der Belohnung. Das hat sich gewandelt hinmehr zu dem Mensch als einem sozialen Wesen, wo also auf einmal darauf geachtet wurde, dass die Interaktion in Gruppen, die Frage der Autonomie eine stärkere Rolle spielte. Das hat aber zur Konsequenz, dass sich Hierarchien ändern. Die Entwicklung geht dahin, sehr flache Hierarchien, kurze Wege der Information, der Kommunikation. Die Kompetenzbereiche sind eigentlich auch zentraler Bestandteil eines organisatorischen Denkens heutzutage.
In der modernen Wissensgesellschaft, die auf die Kreativität von Mitarbeitern angewiesen ist, sei zu viel Hierarchie nur hinderlich, ergänzt Heidi Möller. Aber ganz ohne geht es auch nicht. Das weiß die Kasseler Psychologieprofessorin aus ihrer Tätigkeit als Organisationsberaterin.
Ich habe neulich gearbeitet für einen bundesweit operierenden psychosozialen Träger, der sich in den 70er Jahren gegründet hat. Und man hatte natürlich auch Ansprüche an die Organisationsform, nämlich ein möglichst basisdemokratisch geführtes Unternehmen zu haben, wo jeder mitbestimmen kann, wo jeder für alles zuständig ist. Dann wachsen solche gut gemeinten Projekte immer mehr und plötzlich merken alle eine ziemlich massive Überforderung. Diese riefen mich beispielsweise an, weil es eine Menge Konflikte gab unter den Mitarbeitern, die aber gar nichts damit zu tun haben, dass die Menschen einander nicht mögen oder besonders böse sind oder besonders streitlustig, sondern es liegt daran, dass die Strukturen nicht klar sind. Und wenn die Strukturen nicht klar sind, dann wird es sehr persönlich.
Oft sind dann Mobbing, Burnout-Syndrom oder psychosomatische Erkrankungen die Folge und am Ende meist auch ein schlechteres Arbeitsergebnis der gesamten Organisation. Heidi Möller.
Ab einer bestimmten Größe einer Organisation geht es gar nicht ohne klare Rollen und Funktionen, die festgelegt sind, sodass jeder auch weiß, dafür bin ich zuständig, diese Kompetenzen habe ich, da enden meine Kompetenzen. Das heißt, ab einer bestimmten Größe kann man ganz ohne Hierarchien schlecht nur arbeiten.
Allerdings hat sich auch das Verhalten innerhalb hierarchischer Strukturen in der Arbeitswelt gewandelt.
Es gibt Führen und sich führen lassen. Das heißt, im Grunde gibt es unter den formalen Strukturen auch einen psychologischen Vertrag zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Vorgesetzten. Nämlich, ich setze dich in das Recht innerlich, dass du mir was zu sagen hast. Dafür habe ich gewisse Vorteile. Ich muss mich um bestimmte Fragen nicht kümmern. Und die Führungskraft auf der anderen Seite fordert natürlich dann Loyalität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Unternehmen verlangen heutzutage auch ein sehr viel höheres Maß an Identifikation ihrer Mitglieder. Die müssen sich mit den Unternehmenszielen, mit den Unternehmensstrategien schon in anderer Weise identifizieren, als das früher der Fall war.
Ist das Verhalten von Männern in Führungspositionen anders als das von Frauen, wie es oft heißt? Stimmt es, dass Männer eine strenge hierarchische Ordnung vorziehen, während Frauen in Spitzenpositionen teamorientierter und kommunikativer sind?
Es kommt nicht durch das weibliche Gehen, sondern es kommt durch die Frage des Rollenverständnisses, dass Frauen eine andere Beziehung aufbauen zu anderen Personen. Aber ich würde sagen, so wie wir sozialisiert werden, werden Frauen in Führungspositionen andere Merkmale einbringen, um effektiv und ja, optimal zu funktionieren als Männer.
Doch deshalb sind Frauen nicht per se bessere Führungskräfte.
Gerade wenn Frauen so argumentieren, dass sie ja doch im Grunde die besseren Führungskräfte wären, weil sie ja so wahnsinnig empathisch sind. Als Führungskraft ist Empathie sicherlich wichtig, aber diese mütterlichen Qualitäten an den Vordergrund zu stellen, führt garantiert zum Scheitern als weibliche Führungskraft. Und ich halte diese ganze Debatte, die besseren Chefs sind Frauen, für eine letztlich stigmatisierende Debatte, die Rollenfixierung wieder einzieht, die wir doch eigentlich schon längst überwunden haben.
Jede Führungskraft in einer Arbeitshierarchie brauche heute sogenannte Soft Skills, soll heißen soziale Kompetenzen. Heidi Möller.
Kein Mensch kann heutzutage mehr eine Karriere machen, allein weil er ein fachlich guter Mensch ist, sondern muss eben genau diese anderen Dinge können. Dieser ganze Bereich der Soft Skills, Konfliktmoderation, Sinnstiftung, dafür zu sorgen, dass es ein Klima gibt, wo die Mitarbeiter auf gute Ideen kommen. Natürlich braucht es ein gewisses Maß an Leistungsbereitschaft. Es braucht auch ein bisschen was an sozialer Sensibilität, aber auch nicht zu viel, weil Führungskraft sein heißt, auch Dinge entscheiden zu müssen, die anderen Leuten nicht gefallen. Und jetzt kommt der dritte wichtige Punkt. Eine Führungskraft braucht ein sehr hohes Machtmotiv.
Wir können kaum etwas tun, ohne uns Macht auszusetzen und auch den Machtverhältnissen zu fügen.
Machtbewusste Menschen sind da wichtig, wo sie bereit sind, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, weil sie damit die Gruppe voranbringen, weil ihre Stärke widerstreitende Interessen nicht zum Konflikt werden lässt. Und auch die Geführten müssen immer wieder die Balance finden zwischen Gefolgschaft, etwa in Gefahrensituationen, Teamfähigkeit und persönlichem Verantwortungsbewusstsein. Das gilt bei der Arbeit und in informellen Gruppen, aber auch in großen Organisationen wie Militär, Kirche und Staat.
Heute befasst sich das Fach politische Psychologie mit solchen Fragen. Und zwar deswegen, weil im Staatswesen das Verhalten von Menschen nicht nur von den äußeren Umständen abhängt, sondern auch von der psychischen Verfassung des Einzelnen.
Auch der wohl bekannteste deutsche Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter hat sich mit dem hierarchischen Verhalten im Staatswesen beschäftigt.
Es war gerade in den 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein so eine Aufbruchsstimmung, dass man eigentlich eine hierarchische, sehr stark an Vätern orientierte Gesellschaft nicht mehr brauche. Das war dieser Aufstand gegen Repression, gegen Unterdrückung. Und es war sozusagen eine geschwisterliche Gesellschaft so das Ideal und Abbau so der Generationenhierarchie. Und das ist nicht recht geglückt.
Keine Macht für niemand. Diese Parole der 68er wurde keine Praxis. Stattdessen gab es sogar bei vielen einen Umschlag ins Gegenteil. Der Ruf nach Autorität und dem starken Staat wurde wieder lauter. Dies trifft besonders auf Krisenzeiten zu, sagt der Gießener Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth.
Wenn Krisen auftreten, dann hat man eben Angst. Und die Angst wird beschwichtigt dadurch, dass man sich Autoritäten unterwirft, sie idealisiert, sich im Grunde dabei selber in eine kindliche Rolle begibt und eben darauf vertraut, dass die elterlichen Autoritäten es schon richten werden.
Eine wieder stärker werdende Autoritätsgläubigkeit sieht auch Horst Eberhard Richter. Allerdings mit einer gewissen Ambivalenz. Zugleich steigt auch Politik bzw. Politikerverdrossenheit.
Man stellt fest, dass die Politiker eben dieses Vertrauen gar nicht rechtfertigen. Die Menschen sind mürrisch, haben das Gefühl, dass sie gar nicht recht beachtet werden, auch in ihren Bedürfnissen. Und so gibt es im Augenblick eine Störung sozusagen auch unserer demokratischen Ordnung durch diese sozialpsychologisch chaotischen Verhältnisse.
Misstrauen mischt sich mit der Sehnsucht der Bürger, der Geführten also, nach der guten, der schützenden Autorität. Und diese Sehnsucht trifft zugleich auf Persönlichkeitsmerkmale, zum Beispiel von Politikern, meint jedenfalls der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth.
Eine Berufskrankheit der Politiker ist die ganz gemeine Eitelkeit. Wenn der Mächtige seine Stellung dazu benutzt, Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen, die mit der sachlichen Aufgabe, für die er dieses Amt hat, nichts zu tun haben, sondern eben primär oder auch ganz ausschließlich seiner persönlichen Selbstberauschung, seinem pathologischen Narzissmus dient.
Fazit: Das Leben in hierarchischen Strukturen, es ist ein dynamisches Wechselspiel.
Hierarchien haben Vorteile für das Individuum. Detlef Liebmann, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der FU Berlin.
Hierarchien erleichtern mir die Orientierung im alltäglichen Leben, sorgen für Sicherheit, dass ich weiß, was sind Normen, was sind Werte, was sind bestimmte Riten, wo kann ich Unterstützung erwarten. Ich habe eine klare Aufgabe und mir hilft die Hierarchieebene, auf der ich mich bewege, ganz klar bei der Erfüllung dieser Aufgaben.
Hierarchien haben aber auch Nachteile.
Ein Rädchen in einem großen Räderwerk bedeutet, dass ich in vielen Fällen die individuellen Ziele, die ich habe, schwer verwirklichen kann, weil dadurch automatisch Grenzen gesetzt sind, die ich nur überschreiten kann, wenn ich mich außerhalb der Gemeinschaft bewege. Dann ist es auf jeden Fall negativ dahingehend, dass es einer Selbstentfaltung, vielleicht auch der ganzen Persönlichkeitsentwicklung entgegensteht.
Nutzen und Nachteile sind immer situationsabhängig, fügt die Kasseler Psychologieprofessorin Heidi Möller hinzu. Man stelle sich beispielsweise einmal Polizisten vor, die in einer Krisensituation einen Einsatz absolvieren müssen.
Wenn da keine klaren hierarchischen Strukturen da wären, dann würde es ein nicht zu bewältigendes Tohuwabohu geben. Es gibt andere Organisationen, wie zum Beispiel eine Werbeagentur, wo so viel Hierarchie überhaupt nicht gut ist, weil damit die Kreativität eher der Einzelnen gebremst wird.
Und das Verhalten des Einzelnen, innerhalb von welchen Strukturen auch immer, ist wiederum oft abhängig von den frühen Erfahrungen mit Hierarchien in der Familie. Der Gießener Sozialpsychologe und Psychoanalytiker Professor Hans-Jürgen Wirth.
Es ist möglich, dass man schon in der Kindheit sehr geprägt wird und dass man schlechte Lösungen findet und fixiert bleibt an die Autoritätsverhältnisse, die man in der Kindheit erlebt hat. Also beispielsweise könnte es dazu kommen, dass eine Unterwerfung unter den Vater später dann auch dazu führt, dass man sich anderen Autoritäten unterwirft. Oder man könnte auch in einer Protesthaltung verharren, in der man in der Kindheit war und aus der man nicht rauskommt. Denkbar ist aber auch, dass das Kind in der Auseinandersetzung mit der Autorität der Eltern lernt, das eigene Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu stärken und dass ihm das dann auch im späteren Leben die Kompetenz und die Kraft gibt, sich mit Autoritätsstrukturen und auch mit Machtstrukturen, die eben überall in der Gesellschaft sind, angemessen auseinanderzusetzen.